Als ich heute Morgen losgelaufen bin hier durch die Altstadt zum Gottesdienst wollte, da bin ich einmal da über die Straße, wollte die Straße kurz überqueren und ich bin noch ein bisschen müde von der Hochzeit gestern, war wunderschön, aber auf einmal kam ein Bus aus dem Nichts und der hat mich frontal erwischt, komplett über den Haufen gefahren, noch ein paar hundert Meter mitgeschleift und aber wirklich ein riesiges Wunder, also mir ist nichts passiert, überhaupt nichts. Ich habe gar nichts, es ist nichts kaputt, keine Schürfwunden. Ihr glaubt mir nicht. Ich hoffe es, dass ihr mir nicht glaubt. So ein Blödsinn. Wenn ich ernsthaft heute Morgen von einem Bus überrollt worden wäre, dann würde ich anders aussehen. Dann wäre mein Leben definitiv anders als davor. Die frontale Begegnung mit einem Bus, die verändert das Leben radikal. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wir möchten heute Morgen weitermachen in unserer Reihe durch den Römerbrief. Denn wir hatten jetzt in der Adventszeit ein bisschen eine längere Unterbrechung. Steve hat uns dann nochmal kurz vor Neujahr mit hineingenommen über den zweiten Adam. Wir hatten immer diese Gegenüberstellung, entweder gehörst du zum alten Adam oder zum neuen. Und jetzt kommt Paulus zu einem neuen Thema, nämlich zur radikalen Veränderung im Leben eines echten Gläubigen. Und ich möchte euch einladen, mal mit mir den Römerbrief aufzuschlagen. Paulus spricht hier davon, wenn ein Mensch unter der Herrschaft von Christus steht, eine Begegnung mit Jesus hatte, dann ist dieses Leben komplett anders als davor. Also die Begegnung mit Jesus Christus macht alles neu. Und genau von dieser herrlichen Wahrheit redet der Text heute Morgen aus Gottes Wort zu uns und ich lese dazu aus Römer 6 den Bibeltext, Römer 6, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Ihr dürft sehr, sehr gerne wieder mitlesen, den Bibeltext mitverfolgen und ich lese jetzt aus Gottes unfehlbarem Wort. Hier schreibt Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, an die Gemeinde von Rom. Römer 6, Vers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Paulus erklärt hier das Leben als Neuschöpfung in Christus. Er zeigt hier, was ein neues Leben mit Jesus bedeutet. Und ich habe drei Punkte wieder aus diesem Text für heute Morgen vorbereitet. Drei Punkte, die wir durchgehen wollen. Den ersten Punkt, der Titel der Predigt lautet übrigens Neues Leben aus der Gnade. Der erste Punkt heißt, ein neues Leben ist befreit von Sünde. Der zweite Punkt heißt, ein neues Leben bildet eine tiefe Einheit mit Christus. Und der dritte Punkt heißt, ein neues Leben ist so viel besser als das alte. Also ein neues Leben ist befreit von Sünde, ein neues Leben bildet eine tiefe Einheit mit Christus und ein neues Leben ist so viel besser als das alte, ist der dritte Punkt. Und ich beginne mit dem ersten, ein neues Leben ist befreit von Sünde. Paulus schreibt hier, was wollen wir nun sagen in Vers 1? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Wir hatten bei den letzten Predigten ja viel von Gnade auch gehört. Besonders die letzten beiden Predigten ging es viel um die Gnade. Und die Herausforderung, wenn wir Bibeltexte haben, die sehr viel von Gnade reden, dann ist es immer wieder die, dass wir manchmal so ein bisschen in so einen Freifahrtschein zum Sündigen kommen können. So ein bisschen dieses Denken in uns aufkommt. Also Paulus, wenn Paulus sagt, ja alles ist Gnade, du kannst nichts zu deiner Rettung beitragen, dann tu doch, was immer du willst. Und direkt im Kapitel vorher, in Vers 20, in Kapitel 5, Vers 20, hat ja Paulus noch geschrieben, da sagt er ja, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Also mit anderen Worten, wenn die Sünde groß ist, hey, dann wird die Gnade noch viel größer bei Gott. Und je größer die Sünde, desto größer die Gnade. Und Paulus meint es auch, was er hier sagt. Das ist absolut wahr. Die Gnade ist immer größer als unsere Sünden. Aber jetzt können wir uns ja fragen, ja, wenn das wahr ist, warum sündigen wir nicht einfach weiter? Ist doch viel einfacher. Ich meine, Gott vergibt ja sowieso. Und mehr Sünde, mehr Gnade ist ja eine super Gleichung, wenn die aufgeht. Hey, sündigen wir drauf los. Es gab in der Geschichte tatsächlich einige Beispiele, da haben Leute ernsthaft gesagt, wer mehr sündigt, der macht Gottes Gnade und damit auch seine Ehre umso größer. Es gibt ein Beispiel zum Beispiel von einem russischen Mönch, der ging sogar so weit, der hat gesagt, es ist eine Pflicht für Gläubige zu sündigen und immer wieder umzukehren, weil das schenkt umso größere Freude im Leben. Und dieses Denken ist aber gar nicht so alt, sondern es ist ziemlich aktuell. Ich finde das immer wieder spannend, wenn ich Menschen begegne, die sich Christen nennen und die sagen implizit aber genau das, nur ein bisschen mit anderen Worten, so ein bisschen so, alles ist Gnade, Gott sieht es nicht so eng mit der Sünde, mach dir keinen falschen Druck, wenn du zu Jesus gehörst, dann ist es nicht so wichtig, wie du als Gläubiger lebst, alles ist Gnade, kein Problem. Gott schaut da schon nicht so eng. Und wenn wir mal ganz genau hinschauen, ist das, glaube ich, derselbe Gedanke, den wir selber immer wieder hören, in unserem Denken. Ach, Gott vergibt ja eh. Alles halb so wild, seine Gnade ist ja immer da. Es sündigen ja eh alle. Jesus wird schon wieder vergeben, ich kann ja jederzeit wieder umkehren. Kein Problem, alles halb so wild. Aber die Antwort von Paulus in Vers 2, die ist eindeutig. Er sagt hier, auf keinen Fall, das sei ferne. Also, was für ein falscher Gedanke. Paulus sagt, ein wahrer Gläubiger ist der Sünde gestorben. Ein Christ, ein Leben, das neu gemacht wurde in Jesus, ist befreit von der Sünde. Ja, wir sind sogar tot von der Macht der Sünde. Sie hat kein Anrecht mehr auf unser Leben. Und Paulus bringt es hier so auf den Punkt, er sagt, Gottes Gnade, ja, die ist überwältigend groß und sie ist immer größer als deine Sünde, keine Frage. Aber es wäre absolut falsch verstanden, wenn es uns dahin bringt, dass wir einfach weiter sündigen. Genau wie das Beispiel, was ich vorhin in der Einleitung gebracht habe, wenn ich heute Morgen eine direkte Begegnung mit einem Bus gehabt hätte, wäre mein Leben definitiv anders. Und genauso ist es auch mit der Gnade von Jesus. Wenn du die Gnade von Jesus in deinem Leben ernsthaft erkannt hast, dann bist du ein anderer Mensch. Du kannst nicht mehr so leben wie davor. Wenn dein Glaube echt ist, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann kannst du nicht einfach drauf lossündigen. Und das ist die große Herausforderung an dem Text heute Morgen, weil Heiligung ist die einzig logische Folge eines Menschen, der wirklich zum Glauben gekommen ist. Jesus sagt, jeder, der ihm nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Wir sterben täglich. Das gehört auch zur Nachfolge dazu. Es ist das Kreuz. Das bedeutet, dass wir ein Nein haben zu gewissen Dingen, die unser Herz sich vielleicht so gern wünschen würde. Und dass wir stattdessen Ja sagen zu dem, was Gott ehrt, was Gott sich wünscht. Auch das gehört zum Evangelium, zur Botschaft der Bibel dazu. In Hebräer 12, Vers 14, da heißt es, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Schaut mal, Heiligung ist keine Option, für die ich mich als Christ vielleicht noch entscheiden kann, wenn ich gerade Lust habe oder nicht, sondern Heiligung ist der Prozess, der zwangsläufig in Gang tritt, wenn mein Glaube echt ist. Heiligung heißt, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Ich bin so dankbar, dass wir dieses Thema dieses Jahr in der Jugendgruppe genauer anschauen dürfen. Was heißt es denn, Jesus Christus ähnlicher zu werden? Und ich sage es jetzt mal ganz, ganz hart, aber das ist, ihr Lieben, das ist die biblische Botschaft. Und das ist die Prüfung für uns heute Morgen. Wenn du keine Heiligung in deinem Leben kennst oder erlebst, dann kann es sehr gut sein, dass dein Glaube nicht echt ist. Und damit es jetzt nicht zu Missverständnissen kommt, es gibt drei Fehler, die wir jetzt im Umgang mit diesem Bibeltext machen können. Die möchte ich unbedingt mal noch zeigen. Und zwar der erste Fehler ist der, dass ich sage, die Gnade Gottes, die reicht nur bis zu so einem gewissen Punkt. Also du kannst als Gläubiger eine Zeit lang sündigen, aber irgendwann, dann ist Gottes Geduld am Ende, seine Gnade hört auf. Vielleicht würden manche sagen, ja, du hast dann dein Heil verspielt oder so. Nein, nein, ihr Lieben. Das ist nicht das, was Paulus sagt. Gnade ist überströmend vorhanden. Wie er schon betont, sie ist immer größer. Kapitel 5, Vers 20. Aber was Paulus in Frage stellt, ist Folgendes. Es geht gar nicht darum, wie viel Gnade hast du noch übrig, wie viel kannst du noch sündigen oder sowas, sondern die Frage ist, wie groß ist die Gnade, die dein Leben verändert hat? Versteht ihr den Unterschied? Es geht darum, wie groß ist die Gnade in deinem Leben, dass dein Leben wirklich anders ist. Gott nimmt uns zwar so an, wie wir sind, ja, aber er will nicht, dass wir so bleiben. Gottes Gnade lässt uns nicht so, wie wir sind. Der zweite Fehler, dass wir auf die Idee kommen könnten zu sagen, ja, wenn jetzt Christen der Sünde nicht mehr dienen müssen, wenn das Leben so anders ist, dann können wir ja irgendwann perfekt werden als Gläubige. Und ihr Lieben, auch das stimmt nicht. Wir schaffen es nie, sündlos zu sein. Wahre Gläubige, die werden immer noch versucht. Hey, die Sünde hat immer noch eine Anziehung in unserem Leben. Sie hat immer noch Einfluss auf unser Leben und sie bringt uns, und sogar echte Gläubige, immer wieder zu Fall. Das ist leider auch die Realität. Aber, und das ist der große Punkt, den Paulus hier macht, sie wird uns nie wieder beherrschen oder versklaven, sodass wir nicht anders könnten. Und der dritte Fehler im Umgang mit dem Bibeltext ist folgender. Und zwar, dass ich nur solche Aufforderungen in Gottes Wort anschaue, in denen es immer heißt, du sollst, du musst, sei heiliger und so weiter. Und dann kommen wir ganz schnell in so eine moralische, so eine Werksgerechtigkeit hinein. Auch das ist gefährlich. Weil unser Prozess der Heiligung ist immer nur die Antwort auf das, was Jesus schon lang getan hat. Also Heiligung ist nicht dasselbe wie Rechtfertigung. Rechtfertigung, das war das Thema, was wir die ganzen Kapitel davor hatten. Jetzt sind wir bei Heiligung. Ohne Rechtfertigung macht Heiligung gar keinen Sinn. Du brauchst zuerst das, was Christus für dich getan hat, damit die Heiligung losgehen kann. Rechtfertigung ist der Zustand, den Jesus dir schon lang geschenkt hat, dass er dich perfekt macht. Er erklärt dich einfach bedingungslos für heilig und gerecht vor Gott. Aber Heiligung ist die Antwort, es ist der Prozess, dass du immer mehr so wirst, was Jesus dir oder wie Jesus es dir eigentlich schon geschenkt hat. Vielleicht so ein bisschen so ein kleines Beispiel. Ich weiß noch, als ich meinen Führerschein gemacht habe, da hatte ich irgendwann die Prüfung mal bestanden und mein Fahrlehrer hat mir immer gesagt, du hast es überhaupt nicht im Griff, so wie du fährst. Aber ich hatte offiziell meinen Führerschein. Und ihr Schweizer sagt Fahrausweis oder irgendwie so. Jedenfalls, ich hatte diese offizielle Erlaubnis ab da an, dass ich auf die deutschen Autobahnen, die deutschen Straßen zugelassen war. Fahren konnte ich deshalb noch nicht wirklich. Und das kam dann erst mit der Zeit dazu. Das musste ich erst üben. Mit der Zeit lernte ich mehr und mehr die ganzen Abläufe beim Fahren und irgendwann war es dann Routine. Ich hatte viel Möglichkeit zum Üben, das war dann alles okay. Aber so ähnlich ist es auch in Christus, du bist schon vollkommen. Du hast die Zulassung erhalten, aber du wirst mit der Zeit immer mehr so sein, wie er es sich wünscht. Du lernst es mehr und mehr und das ist Heiligung. Und deshalb dürfen wir auf keinen Fall in so eine billige Gnade hineinkommen. Und das ist die Aussage von Paulus hier am Anfang in den Versen, die sagt, ja, schau mal, alles ist erledigt, Christus hat alles getan, du bist gut, so wie du bist, bleib so, wie du bist, lehn dich zurück. Das wäre absolut missverstanden. Die Verkehrsregeln sind egal. Nein, genau davor warnt Paulus hier in unserem Text. Die wahre Gnade, die echte biblische Lehre sagt, Jesus hat alles für dich getan und jetzt gibt er dir die Kraft, damit du dich in deinem Leben danach ausstrecken kannst, was er sagt. Nicht damit du gerettet wirst, sondern weil du schon gerettet bist. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Ein neues Leben bildet eine tiefe Einheit mit Christus. Paulus schreibt hier weiter in Vers 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Ganz interessant, Paulus nimmt jetzt hier das Bild von der Taufe, also so wie ein Mensch mit der Taufe öffentlich bekennt, dass er mit Jesus unterwegs ist und ihm nachfolgen will. Genauso ist es auch mit uns Menschen, mit unserer Sündennatur. Die Taufe ist das Abbild für das Neuwerden. Der alte Mensch ist begraben, er ist abgewaschen und das Neue lebt jetzt auf. Paulus schreibt hier von dieser ganz tiefen Verbundenheit mit Christus. Wir sind in seinen Tod hineingetauft. Die Frage ist, was meint Paulus damit? Wir können das so verstehen, als Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, da sind alle, die zu ihm gehören, sozusagen mit ihm gestorben. Also alle Gotteskinder, alle diejenigen, die er erlöst hat, jeder Einzelne aus der Geschichte der Welt, der an ihn glaubt, der ist mit ihm gestorben. Und schau mal, wenn du diese tiefe Verbundenheit zu Christus hast, dann hat die Sünde und der Tod keine Macht mehr. Du bist eins gemacht mit Christus. Und mir ist ganz, ganz wichtig zu sagen, die Taufe ist das öffentliche Symbol davon, was schon innerlich stattgefunden hat. Aber nicht die Taufe rettet uns, so wie die römisch-katholische Kirche das falsch lehrt, sondern Rettung geschieht nur durch Glaube. Das hat ja Paulus die ganzen Kapitel davor schon die ganze Zeit gezeigt, immer wieder und immer wieder. Der Glaube schenkt uns die tiefe Verbundenheit mit Christus. Wir werden vor Gott so angesehen, als wären wir wie Christus, so rein, perfekt, so vollkommen und so sündlos. Und deshalb ist auch ganz egal, wie oft du dich taufen lässt, wenn du keinen Glaube hast, das bringt dir nichts. Die Taufe ist das Symbol unserer Rettung. Und das heißt jetzt aber auch nicht, dass es völlig egal ist, ob du getauft bist oder wie oft und so weiter. Nein, die Bibel redet davon einmal eigentlich. Und die Taufe ist meine persönliche Antwort auf Gottes Handeln an mir. Sie ist das öffentliche Bekenntnis, die gehört zum Christsein dazu. Und ich hab das, glaube ich, schon mal gesagt, aber das ganze Neue Testament, da gibt es keinen einzigen Christen, der nicht getauft wäre. Ich kenne keinen. Und es kann nicht egal sein. Und deshalb, wenn du noch nicht getauft bist, warum nicht? Was hindert dich? Was hindert dich daran, diesen Schritt zu gehen? Also wenn du warten willst, bis du perfekt bist, das wird nie passieren. Das wird nie passieren. Und vielleicht so ein ganz kurzer Werbespot. Unser nächster Taufgottesdienst ist zwar noch eine Weile hin, er findet im August wieder statt. Du darfst jetzt den Termin schon vormerken, 17. August, wenn du das möchtest. Wenn du noch nicht getauft bist, aber an Jesus glaubst, dann kannst du sehr, sehr gerne auf mich oder auf Matthias zugehen. Matthias freut sich noch umso mehr wahrscheinlich, wenn du dich meldest. Oder wenn du Fragen hast, komm auf uns zu. Jedenfalls, Paulus redet jetzt hier von dieser tiefen Verbundenheit mit Christus, die in der Taufe auch als Symbol zum Ausdruck gebracht wird. Und deshalb ist es auch nicht egal, wie wir leben. Und das ist die weitere Antwort von Paulus darauf, dass wir nicht einfach so sündigen können. Wir sind so tief mit Christus verbunden, wie können wir jetzt noch darin leben, was unseren Herrn ans Kreuz gebracht hat? Es ist so ein bisschen vielleicht wie der Unterschied zwischen einem Fisch und einer Katze. Stellt euch das mal vor, so ein Fisch in seinem Aquarium, der schwimmt einfach da so vor sich herum, der schwimmt immer im Wasser und der weiß gar nicht genau, was Wasser ist. Der weiß auch nicht, dass Wasser nass ist, der lebt dort, das ist für ihn nichts Besonderes, das ist für ihn normal, sein Lebensinhalt. Aber eine Katze, die mag Wasser gar nicht. Die steht vielleicht mal ab und zu vor dem Aquarium, die ist irgendwie fasziniert von dem, was da drin abläuft und ab und zu versucht sie vielleicht mal so reinzulangen mit ihrer Pfote. Aber wenn die Katze ins Wasser fällt, dann versucht sie so schnell wie möglich wieder da rauszukommen, weil sie das nicht mag. Sie erkennt eigentlich, wenn sie hier lang drin bleibt, das nimmt ihr das Leben. Und genauso, ihr Lieben, genauso ist es mit uns Gläubigen. Eine Katze, die will nicht ins Wasser. Sie wird irgendwann ertrinken. Katzen sind nicht gemacht, um im Wasser zu leben. Und genauso ist es mit uns Christen, wenn wir neu sind in Christus, wenn wir diese tiefe Einheit mit Christus haben. Ein echter Gläubiger, ihr Lieben, das ist genau der Punkt, den Paulus machen möchte. Ein echter Gläubiger, der sich der Sünde hingibt, ist logisch unmöglich, sagt Paulus. Also der alte Adam ist gestorben in Christus. Und deshalb kann ein wahrer Gläubiger nicht mehr in der Sünde dauerhaft leben. Jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen in so eine Spannung hinein und ich denke, ihr kennt bestimmt das berühmte Zitat, ihr habt das irgendwo schon mal erwähnt von Martin Luther, er hat mal gesagt, ich habe den alten Adam zwar schon so oft ersäuft, aber der Kerl kann schwimmen. Und auch das gehört zur Wahrheit im Christenleben dazu. Der Kampf mit der Sünde hört leider nicht auf. Wenn du eins bist mit Christus, wenn du diese tiefe Einheit hast, dieses neue Leben, dann spürst du die Last der Sünde auf dir. Und du erlebst, wie sie dich immer wieder niederringen will. Und manchmal, und vielleicht geht es dir genau so heute Morgen, manchmal fühlt es sich so an und es sieht so aus, als wäre da überhaupt keine Heiligung bei uns. Vielleicht fühlt es sich sogar manchmal so wie so ein Rückschritt an und vielleicht denkst du dir, ich bin jetzt schon so lange mit Jesus unterwegs, aber wo ist die wahre Heiligung? Wo ist die Heiligung in meinem Leben? Vielleicht ist es immer dieselbe elendige Sünde, in der du zu Fall kommst. Und vielleicht fragst du dich ja, wo bitte ist das neue Leben? Wo ist das neue Leben, Jesus, was ich doch eigentlich haben will? Und dann überleg dir mal, lass mich dir sagen, der Prozess der Heiligung, schau mal, der Prozess der Heiligung ist genau das. Das gehört mit dazu. Der Prozess auf dem Weg zur Christusähnlichkeit, der ist turbulent. Und die Tatsache, dass noch Sünde in meinem Leben ist, heißt nicht, dass ich deshalb nicht gerettet bin. Wenn dein Leben Jesus gehört, dann bleibt deine Verbundenheit absolut felsenfest. Deine Rechtfertigung, deine Rettung kann dir niemand nehmen. Und es ist auch nicht so, dass du jedes Mal aus der Gnade herausfällst, wenn du wieder in Sünde fällst, sondern das ist auch wieder so eine Irrlehre der katholischen Kirche. Du musst die nicht erst wieder reinwaschen, nachdem du gesündigt hast, damit du dann wirklich gerettet bist oder so, sondern entweder wir sind in Christus, oder wir sind im alten Adam. Das ist die Gegenüberstellung, die Paulus macht. Es ist kein Kampf zwischen zwei Menschen in uns und wir müssen bis zum Schluss hoffen, dass der eine endlich irgendwie gewinnt und ans Ziel kommt. Nein, wenn du zu Jesus gehörst und mit ihm gestorben bist, dann wirst du auch mit ihm auferstehen, sagt Paulus. Du wirst mit ihm auferstehen. Christus hat den Sieg schon errungen. Und deshalb, wenn du über deine Sünde verzweifelt bist und wenn das heute Morgen der Fall ist, wenn du deine Sünde hast und du ringst damit, dann ist das genau der beste Beweis dafür, dass Jesus in deinem Leben schon ein neues Leben begonnen hat. Wenn du aber kein Problem mit Sünde hast und du rechtfertigst sie, du duldest sie und du lebst in ihr, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen um deinen Zustand. In Christus bist du eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Und damit komme ich zum letzten Punkt der Predigt heute Morgen, dass ein neues Leben, das neue Leben ist so viel besser als das Alte. Ich möchte einmal die Frage noch stellen, wie können wir jetzt gegen diese Sünde kämpfen? Was kann uns denn helfen im Kampf? Denn wenn du heute Morgen hier bist und du erlebst diesen Kampf, du kennst diesen Kampf schon, dann ist das etwas Wunderbares. Es ist ein ehrenwerter Kampf, den wir führen. Wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren, das ist etwas ganz Kostbares. Und Paulus macht hier eine ganz wichtige Aussage in Vers 11. Ich weiß, manchmal fühlt es sich für uns so zermürbend an, aber Paulus sagt hier etwas ganz Wichtiges in Vers 11. Er sagt in Römer 6, Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus. Ich möchte hier heute Morgen nicht zu viel vorwegnehmen, weil Benne wird uns da nächstes Mal mit hineinnehmen. Ich freue mich da sehr drauf. Aber mir ist eines ganz, ganz wichtig, im Kampf gegen Sünde zu sagen. Führ dir genau das hier, was Paulus sagt, immer wieder vor Augen, dass du mit Christus gekreuzigt bist, dass dein altes Leben vorbei ist. Mit anderen Worten, führ dir das Evangelium immer und immer wieder vor Augen. Du brauchst die Stärkung deiner Identität in Christus immer und immer mehr und immer tiefer. Weil das verändert dich zwangsläufig und langfristig. Es geht darum, dass wir das immer tiefer verstehen, wer Jesus ist, was er getan hat. Es geht nicht einfach nur darum, Jesus ist gekommen, um für deine Sünden zu sterben und dir zu vergeben und so weiter. Er rettet dich vom Gericht. Das Evangelium ist noch viel, viel mehr. Jesus möchte dir jetzt wahres Leben geben. Er möchte dir zeigen, wie es aussieht. Jesus ist gekommen, um uns Überfluss zu geben. Jesus ist gekommen, damit wir von der Knechtschaft der Sünde endgültig befreit sind. Ein Leben, was so viel besser ist. Und du kannst auf dieser Welt alles versuchen. Und du kannst der Sünde nachlaufen. Und ich sage dir, es wird dich nicht glücklich machen. Nur Christus kann dir das geben, was du brauchst. Alles andere verpufft. Es gibt dir nie das, was du dir wünschst. Und schau mal, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann kannst du zwar noch sündigen, aber du wirst als echter Gläubiger nie glücklich werden. Es wird dich auf Dauer zerreißen. Und schau mal, die Sünde ist ein Meister der Tarnung. Sie tarnt sich jedes Mal als lecker und wertvoll, aber in Wahrheit ist sie jedes Mal giftig und macht alles kaputt. Sie zerstört. In Wirklichkeit löst Sünde Druck aus, sie führt in Isolation. Sie zerstört jedes Mal unsere Beziehung zu Jesus, sie macht abhängig, sie entstellt unser Menschsein vollständig. Es gibt ein altes englisches Sprichwort, das ist absolut wahr, das sagt, Sünde nimmt dich viel weiter, als du gehen willst, sie hält dich viel länger, als du bei ihr bleiben willst und sie kostet dich viel mehr, als du eigentlich bereit bist zu zahlen. Ihr Lieben, wir müssen die Lügen der Sünde entlarven. Mach dir das mal in Zeiten der Versuchung ganz besonders bewusst, dass die Sünde in Wahrheit nichts zu bieten hat. Versuch mal in diesem Moment mal in dich zu gehen und führ dir mal vor Augen, alles, was sie dir jetzt vor Augen hält, das ist gelogen. Sie hinterlässt nur Leere und Zerstörung. Paulus schreibt hier in Vers 6 und 7, in unserem Abschnitt, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann darfst du jetzt in echter Freiheit leben. Du bist freigesprochen. Die Sünde versklavt, aber Jesus führt in wahre Freiheit. Und deshalb schau dann immer wieder auf Christus, halte dich dafür, dass du mit ihm gekreuzigt bist. Du musst nicht alleine kämpfen. Bitte ihn, dass er dir hilft. Und ich sage dir, er wird helfen. Er gibt dir die Kraft dazu. Flieh ins Gebet. Glaub, dass du mit ihm und mit seiner Kraft leben kannst und kämpf den guten Kampf des Glaubens. Führ dir vor Augen, was du alles in ihm hast, was er dir alles gegeben hat und was er dir geben will. Und wenn du versucht bist, dann führ dir vor Augen, was du alles verlieren kannst. Richard Sipps hat mal gesagt, Satan hat Adam einen Apfel gegeben und er hat ihm dafür das Paradies weggenommen. Und deshalb denke in all deinen Versuchungen nicht darüber nach, was du gewinnen kannst, sondern was du verlierst. Vielleicht ringst du in deinem Leben mit Ungeduld, mit Wut, mit Zorn, vielleicht schon seit einiger Zeit, vielleicht gegenüber deinem Ehepartner, deinen Kindern oder gegenüber Arbeitskollegen oder sogar deinem Chef oder so. Vielleicht kämpfst du mit Eifersucht, du ringst ständig damit. Oder vielleicht ist dein Thema Pornografie, Selbstbefriedigung. Vielleicht kämpfst du mit Alkoholkonsum oder was auch immer. Hey, schau mal, erinnere dich daran, dass du jetzt ein neues Leben in Christus hast. Dass du eins gemacht bist mit Christus, dass er dir Vergebung geschenkt hat und dass er dich jetzt befähigt hat, ein neues Leben zu führen. Du musst dem Dreck der Sünde nicht mehr dienen. Wir sind in Christus schon in einem neuen Bereich, in dem wir leben. Das Alte ist schon vergangen und Jesus kann dir so viel mehr geben als alles, was du in der Welt finden wirst. Dein alter Mensch ist mit Christus gestorben. Er hängt da am Kreuz mit Christus. Du lebst jetzt unter der Gnade. Wenn du dieses neue Leben noch nicht kennst, vielleicht sitzt du heute Morgen hier das erste Mal und es geht dir so richtig auf oder du hörst davon das erste Mal, dann lade ich dich heute Morgen ein, häng dich an Christus. Gib dich Christus voll und ganz hin. Setz dein Vertrauen auf ihn, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Vertrau auf seine Gerechtigkeit, die er dir schenkt. Wend dich ab von dem selbstzentrierten Leben und fang an, jetzt Christus ins Zentrum deines Lebens zu stellen. Immer auf ihn zu blicken. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Und wenn du glaubst, wenn du das glaubst, vor 2000 Jahren, dann hängen all deine Sünden da an ihm. Er nimmt sie dir voll und ganz, jede einzelne. Seine Gnade ist überströmend. Sie ist immer größer als deine Sünde, egal wie groß deine Sünde ist. Und das Wunderbare ist, er ist nicht im Grab geblieben, sondern nach 3 Tagen auferstanden und er schenkt dir jetzt seine Gerechtigkeit, wenn du glaubst. Er gibt dir ein neues Leben, sodass du der Sünde nicht mehr dass du der Sünde nicht mehr dienen musst. Du kannst sie jetzt verbannen, mehr und mehr, weil sie kein Anrecht über dich hat. Und glaub Gott, der dir sagt, die Sünde lohnt sich nie. Die Sünde lohnt sich nie, vor allen Dingen, wenn du es vergleichst mit dem, was du in Christus hast. Ja, das Kreuz auf sich nehmen ist manchmal hart, ich weiß. Jesus sagt, berechne die Kosten, es ist nicht immer einfach. Aber es ist nichts im Vergleich, die Last des Kreuzes ist nichts im Vergleich zu der zerstörerischen Kraft der Sünde. Und Jesus hilft dir beim Tragen. Jesus hilft dir beim Tragen. Er schenkt dir wahres Leben. Ein Leben, das zur Ehre Gottes ist. Ich möchte dir gern einen Moment der Stille geben, persönlich in deinem Gebet. Und ich schließe dann mit lautem Gebet ab. Vater, wir danken dir jetzt von ganzem Herzen für dein Wort, was du uns heute wieder gegeben hast. Wir danken dir für dein Wort, was wir haben, worin wir immer mehr und immer tiefer von dir hören und erkennen und verstehen dürfen, worin wir immer mehr vom Evangelium begreifen können. Und unser Vater, wir danken dir für die herrliche Botschaft des Evangeliums, dass Jesus dass er gekommen ist, um uns komplett neu zu machen, um uns wiederherzustellen. Dass die alte Sündennatur kein Anrecht mehr über uns hat. Und Vater, wir bitten dich alle, dass du uns hilfst, dass wir es immer mehr lernen, was es heißt in unserem Leben, dass wir uns dafür halten, mit Christus gekreuzigt zu sein. Lehre uns, immer heiliger zu werden, Herr, weil es das Beste ist, was wir tun können, weil es die einzig logische Antwort ist auf das, was du getan hast. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Sünden von uns weggenommen hast und wir danken dir von ganzem Herzen für die neue Freiheit, die du uns geschenkt hast. Hilf uns, immer mehr in dieser Freiheit zu leben und hilf uns auch im Kampf gegen die Sünde, Herr, dass wir Siege einfahren dürfen und dass die Sünde immer mehr an Macht und Einfluss verliert. Lass uns das erleben. Schenk uns immer mehr die Freude an dir und hab dir von Herzen Dank dafür, dass wir diesen Kampf nicht alleine kämpfen, sondern dass du mit uns kommst und dass du das auch von Herzen gerne tust, dass du Geduld mit uns hast und dass du uns alles dazu gibst, was wir brauchen. Amen.